Es ist der 7. November und in das Logbuch meines Herzens, da erfolgt folgender Eintrag. Ein Zitat von meiner Oma. Die Doofen gehen und gehen nicht alle.
Ab 17. Tägliche Feierabend-Podcast-Show. Mit Katrin und Tommy Bosch.
Ja, endlich Feierabend, ne?
Es ist endlich mal wieder Feierabend. Von was eigentlich? Also ich muss ganz ehrlich sagen, heute habe ich mich geschont. In jeglicher Hinsicht. Also körperlich geschont, geistig auch geschont. Also nochmal eine kleine Entschuldigung. Geht raus an alle, die heute mit mir zu tun hatten. Ich hatte heute, ja, ich wollte heute mal mein Hirn schonen und vor allem refreshen und oder frisch halten, muss man eigentlich sagen. Für unseren heutigen Gast, ja. Wir sind mitten, ja, hat er schon gesagt, ja. Hallo Micky.
Micky. Ich grüße euch ganz herzlich.
Wir sind mitten in unserer ab 17 Powerwoche, wie sie nennen, die Powerwoche.
Oh, seid ihr schon Laternen am Basteln?
Wieso denn Laternen?
Ja, wieso ist so ein Laternenlauf am Wochenende?
Ja, am Donnerstag ist bei uns in der Kita Laternenlauf und ich bastel die nicht, ich kaufe die.
Es gibt keinen Laternenlauf.
Wirklich?
Ja.
Wirklich?
Und meine Tochter Nummer 3 hat heute erzählt, dass sie gelernt haben, dass man teilen muss und dann kam einer mit einem Schwert und hat die Jacke durchgeschlagen.
Ja, natürlich, deswegen finde ich es ja lächerlich, Laternenlauf. Er tut ja gerade so, als wenn es ein Marathon wäre, so wie Jakob Blund bei irgendwie so einem Wein.
Das ist Kai Pflaume.
Und das ist kein Lauf.
Bei MEDOC, ne, wo Jakob Blund dabei war. Auf die Art und Weise kann man Jakob Blund natürlich immer für solche Läufe gewinnen, wenn es irgendwie alle 300 Meter irgendein Morachet gibt. Da sagt er, da bin ich natürlich sofort dabei. Nein, das stimmt. Kai Pflaume ist wohl irgendwie eine Sensationszeit beim Marathon gelaufen.
Neuen Rekord.
Allerdings muss man dazu sagen, wenn man die Entwicklung von Kai Pflaume verfolgt, er hat jetzt mittlerweile auch einen Körperfettanteil wie der Ötzi. Also das ist jetzt natürlich dann irgendwo auch, also der, im Grunde genommen ist die Verwechslungsgefahr wirklich akut.
Meinst du, ich dachte, die Verwesungsgefahr.
Nein.
Na eben das ganze Gegenteil, ja. Im Gegenteil, ganz
fair
im Gegenteil.
Fair bleiben, bitte.
Nicht nur das, sondern der Ötzi ist ja gerade nicht verwest. Also es kann ja sein, dass man in 4000 Jahren Kai Pflaume noch bestaunen kann. Aber jetzt
bei Sat 1.
Lass uns bitte mal ein bisschen...
Ja, natürlich, selbstverständlich. Das große Promi-Verwesen.
Leute, danke. Lass uns ein bisschen das Tempo raus.
Aber
danke,
was war jetzt
danke,
das Problem
nee,
mit dem Laternenlauf?
Danke, Katrin, lass uns ein bisschen das Tempo rausnehmen. 15 Themen auf einmal angerissen. Danke, Leute, ja. Leute, Tempo raus.
Wer bist du jetzt gerade?
Ja, ich in meiner Form als Moderator dieser Show von ab 17. Also erstmal, es gibt keinen Laternenlauf, sondern man geht, schreitet, im besten Fall begleitet von einem Polizisten und vorneweg reitet der heilige Sankt Martin, der in der Tat seinen Mantel geteilt hat mit einem, früher hätte man wirklich das P-Wort noch gesagt.
Wer ist denn das P-Wort? Penis?
Ach Gott, Rüben.
Päderasten? Mit einem Päderasten? Weil das ist ja im kirchlichen Kontext,
Penis,
da muss man ja immer sehr vorsichtig sein.
Nein,
also. Achso, mit einem Obdachlosen.
Richtig.
Mit einem Kloschar. Er hat mit einem Kloschar seinen Mantel geteilt.
Richtig. So, dann zu Jakob Lund und deinem Vergleich. Ja, richtig. Das ist wie so ein postmoderner, intellektueller, sehr lieber Esel, dem man quasi nicht eine Möhre vor die Nase hält, sondern einfach ein Glas Bordeaux und dann rennt er um die Welt.
So. Genau, so ist es.
Kai Pflaume habe ich gar nicht mitbekommen. Kai Pflaume hat einen Marathon,
Weltrekord, einen Kai Pflaume-Rekord hat er aufgestellt.
Genau. Kai Pflaume hat Eliud Kipchoge im Marathon geschlagen.
Ich sah den schon, wie er so drei Kenianern die Arschbacken zeigt, wie wir Marathonläufer sagen.
Ja, und hat dabei, und das war für Eliud Kipchoge ein bisschen demütigend, weil Eliud Kipchoge läuft, glaube ich, den Marathon irgendwie knapp unter 2 Stunden und Kai Pflaume ist an ihm da vorbei. Beigepaced, dann hat er den 47 Minuten geschafft, weil er hatte wohl noch so ein Streaming-Event mit Montana Black und musste sich ein bisschen beeilen und ist dann an Eliud Kipchoge einfach vorbeigepaced, hat gesagt, du kannst hier mal dein Ding da machen, aber ich hab's eilig, mein Freund, und ist dann an ihm vorbeigezogen. Ja.
Da kann ich wieder
aus
meiner Fernsehhistorie kurz erzählen, weil ich mal einen Dreh hatte, da sollte ich in Gummistiefeln beim Berlin-Marathon am Führenden vorbeilaufen. Und dann haben wir uns in der Bärenstraße platziert, weil da relativ wenig Polizei und so war. Und da sind wir so durchgelaufen. Dann hieß es so, unser Aufnahmeleiter so, der kommt jetzt. Dann habe ich mir schnell die Gummistiefel angezogen und eine Zigarre reingetan. Und dann hieß es so, und jetzt lauf an dem vorbei, was sowieso echt eine richtig asslige Nummer ist. Würde ich heute auch nie wieder machen, muss ich echt sagen.
Ja.
Ein bisschen mehr Respekt vor Martin.
Klingt für mich nach dem Sicherheitskonzept vom Hamburger Flughafen, nach allem, was ich da gerade so höre, was das Durchbrechen von Schranken angeht und so. Das ist ja toll.
Das Ganze scheiterte dann aber echt kläglich, und jetzt ratet mal, woran.
An der Zigarre?
Ich glaube, du warst einfach trotzdem immer noch langsamer als der. Also hast du es, obwohl du eine Millisekunde an seinem Vorbeilaufen quasi eingegriffen hast, warst du trotzdem noch langsamer als der und hast ihn selbst für diesen kleinen Frame nicht zu fassen gekriegt. Das ist meine Mutmaßung.
Das war so lächerlich. Wir dachten halt, wir Vollidioten, dass wenn der jetzt schon 30 Kilometer gelaufen ist, da könnte ich auch an Gummistiefeln an dem vorbeilaufen.
Mhm.
Naja, also Tatsache, ich sehe den, fange an zu laufen, dann macht es einfach nur so und dann war er schon weg. Und dafür hatten wir wirklich 3 Stunden da gewartet und gemacht und getan, damit ich mich dann einfach frustriert umgedreht habe, meine Gummistiefel wieder ausgezogen.
Und für diese jämmerliche Idee, so bestraft zu werden, das geschieht euch natürlich mehr als recht. Ich habe die Tage in einem Insta-Reel, ab und zu flippe ich da ja auch mal durch, habe ich John Bon Jovi, den legendären John Bon Jovi gesehen, der wieder von irgendeiner miesen kleinen Ratte gefilmt wurde, als er irgendwie, ich weiß nicht, durch den Central Park oder vielleicht auch durch den eigenen Park gejoggt ist, und der ja nur noch gar nicht so alte John Bon Jovi, vielleicht so 63 oder so, der schlappte da wirklich durch die Gegend. Das war, also das sah so ein bisschen aus wie Sergeant Elias in der Schlussszene von Platoon, wo ich wirklich dachte, ach du Scheiße. Also der kriegt die Füße wirklich gar nicht hoch.
Ja.
Und ja.
Ja, was für eine miese kleine Ratte. Also erstens habe ich die Anspielung durchaus verstanden. Apropos Micky, pass mal auf.
Ja.
Du bringst ja schon wieder so eine Schärfe rein. Ich muss, bevor wir hier richtig anfangen, muss ich mal eins sagen.
Ja.
Diesen wirklich lächerlichen Streit, den ihr da angezettelt habt, Olli und du. Wir nennen es
aus dem Nichts.
Wir nennen es wirklich den Angriff auf unseren Podcast. Und es war ein Angriff auf unser Podcast, und er hält ja immer noch an. Ihr habt euch ja nicht entschuldigt in dem Sinne, oder seid da mal in irgendeiner.
Man kann ja auch nur um Entschuldigung bitten. Das haben wir doch mittlerweile alle gelernt, oder?
Ja, wenn, machen wir mal den Satz fertig, wenn man was falsch gemacht hat.
Wenn ich Gefühle verletzt haben sollte, dann täte es mir leid.
Katrin. So.
Ja, bitte? Ja.
Als du von Micky und Olli als Natascha Kampusch bezeichnet wurdest.
Sowas haben wir gesagt.
Hat das deine Gefühle verletzt?
Meine Gefühle verletzt.
Es ging ja nur darum, dass du eine ewig jugendliche Person bist, die offensichtlich eine so glatte Haut hat, weil man davon ausgehen muss, dass du deine kostbare Haut selten der Sonne ausgesetzt hast. Das war ja im Grunde genommen die Botschaft, die wir damit aussenden sollten.
Ja.
Die ewige Jugendhaftigkeit. Mhm. Ne?
Also da hieß sowas wie, dass sie ein Opfer des Stockholm-Syndroms ist, dass ich sie in den Keller sperre, dass ihr sie aus dieser Beziehung
befreien
wollt.
Was mir so ein bisschen
wollt.
Hoffnung gemacht hat, war ja dieses Crowdfunding-Projekt, wo Leute spenden sollten. Aber da, das ist glaube ich jetzt 2 Wochen her, habe ich auch noch gar nichts von mitbekommen. Also positiv.
Ich möchte jetzt hier gar nicht in die Details dieser ganzen lächerlichen.
Aber so, wenn du es so im Einzelnen aufzählst, klingt es teilweise wirklich harsch und verletzend, muss man sagen. So,
Micky,
jetzt, wenn es andere Leute nochmal widerspiegeln. Aber darf ich kurz erklären, was es damit auf sich hat? Denn das ist ja im Grunde genommen relativ klar. Ich habe es eigentlich gemacht wie so ein handelsüblicher AfD-Wähler oder Querdenker. Also ich und Olli, wir waren halt einfach über Wochen hinweg besonders verhaltensauffällig, laut, aggressiv, beleidigend, nur um dann die Chance zu haben, dass die Regierung in Gestalt ihr dann reagiert und uns mal einlädt im Sinne von, was können wir denn da machen? Da müssen wir mal in den Dialog treten. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an diese Bilder von den Querdenkern, die bei Sachsens Ministerpräsident Kretschmer in der Einfahrt standen, als er gerade am Schneeschaufeln war. Und die dann bei ihm standen und er dann meinte, da muss man die Leute auch mal einladen und in den Dialog treten. Und wie diese Querdenker da mit der Cargo-Weste und der dicken Jacke. So,
alles
das
klar.
Sind Olli und ich, die einfach nur mal auch mal ins erste deutsche Podcast-Wesen wollen.
Ja, dann so. Bei euch dann, ach so.
Ja, dann mache ich es jetzt mal wie die Kanzlerin und kümmere mich jetzt mal um die Ängste und Nöte aus der Mitte der Gesellschaft, Micky. Was quält dich denn so? Was quält dich eigentlich so?
Was mich quält?
Ich glaube, Olli quält mehr, aber...
Also mich, Olli quält mehr.
Oder so rum, klar. Du, wir können es auch, wir können es auch kurz machen. Ich meine, wir wissen alle, Olli ist ein Heißsporn. Vielleicht hat er dich da auch in also etwas reingezogen.
Ich glaube, er hat mich da reingezogen. Ja. Was ist das denn?
Gut, lass es uns kurz machen.
Jetzt kann ich es ja sagen. Olli hat mich da reingezogen. Gut, danke, dass ihr diese kleine Tür, dass ihr schon vor Beginn des Adventskalenders für mich ein Türchen geöffnet habt, durch das ich jetzt durchschlüpfe.
Lieber Vicky.
Es ist genau so, Olli hat mich da reingezogen.
Das wusste ich doch
das
immer.
Das eigentlich alles gar nicht.
Hast du ja auch genau. Die ganze Zeit gesagt, Tommy.
Ne? Micky ist so ein netter Kollege. Ich dachte mir die ganze Zeit, das ist doch so ein wirklich wahnsinnig netter, bodenständiger Typ, der sich da aus dem Dreck hochgekämpft hat, mit so einem Hemmschuh wie Olli noch quasi.
Das ist das.
Davon, wie in der Hypothek, so ein ganz schwerer Rucksack mit. Macht ja wirklich diese Bilderbuchkarriere.
Genau.
Warum auf einmal? So, gut, dann lass uns das
Schön, dass wir das geklärt haben.
Und hau doch Olli voll einen in die Fresse, wenn du das nächste Mal siehst von mir.
Das ist ja schon wieder der Aufruf zur Gewalt. Also für sowas bin ich ja nun wirklich nicht zu haben.
Das ist eine Bitte,
ne?
Ist eine kollegiale Bitte.
Bitte kein Springen vor ab 17. Ich wiederhole, kein Springen vor ab 17.
Katrin, immer wenn der Name Micky Beisenherz fällt, dann wird sie unheimlich akribisch und journalistisch. Ja, ich weiß, ich soll das nicht sagen, aber es ist so.
Wünsche ich mir, das würde anderen auch so gehen. Wäre mein Leben deutlich leichter, wenn es akribisch und journalistisch würde, sobald mein Name fällt. Aber das ist leider oft nicht der Fall.
Heute Morgen um 4 hat sie ihre Grubenlampe angezündet, um nach Themen zu suchen, weil sie immer wieder schon im Schlaf gemurmelt hat. Micky Beisenherz, der ist doch so klug. Micky Beisenherz weiß alles, er weiß alles.
Aber Grubenlampe ist grundsätzlich schon mal das richtige Stichwort, denn wenn es um mich geht, wird es meistens unterirdisch. Von daher ist das schon
Micky,
zutreffend.
Das sind doch wir. Weißt du, was ich ganz spannend finde, ist, dass wir eigentlich selten Überschneidungen haben. Also
bei
du,
Apofika,
ne, also wir haben beide einen täglichen Podcast, du morgens, wir nachmittags und wir haben wirklich, und es liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass wir morgens immer hören und das dann abgleichen. Also wir hören oft und immer lieber. Ja. Also Apofika ist bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen, ein echter Grower und zwar so ein Turbo-Grower. Also wisst ihr, was ein Grower ist? Bei mir war jedes Lied von den Fantastischen Vier ein Grower. Ich dachte immer am Anfang, ach nee, das ist nichts für mich.
Danke für den Vergleich.
Und zum Schluss war ich begeisterter Fan und genauso war es bei mir auch bei Apofika. Muss allerdings auch dazu sagen, ohne jetzt schleimen zu wollen, dass also wenn du es machst, Micky, ne, dann kommt da alles zusammen, was ich mag. Wenn es andere machen, ein bisschen, aber wenn du es machst, dann kommt wirklich alles zusammen.
Das nehme ich natürlich gerne zur Kenntnis. Da freue ich mich. Du kannst jetzt aus meinem Rektum wieder raus, sondern weil man versteht dich ja teilweise, ist so ein bisschen dumpf. Also vielleicht, ne? Was habt ihr denn?
Wieso ist es denn eigentlich so dumpf in deinem Rektum?
Ja, weil das also noch ein geschlossenes System. Also, ne?
Dann hinterher, nee, wir können die Folge so ungeschnitten raus. Bloß das mit, als Tommy in meinem Rektum war und dass es in dem so dumpf war, das fand ich nicht gut. Könnt ihr das bitte wieder rausschneiden? So, also los, was haben wir?
Heute, also.
Was habt ihr denn jetzt?
Hans
hier?
Meiser ist gestorben, dann Update Asylgipfel, Israel rückt im Gazastreifen weiter vor, dann Streit um Kita-Namen in Tangerhütte, Umfragedämpfer für Baerbock, dann viele Arbeiter ohne Papiere auf Olympia-Baustellen und diese Pornobeichte.
Also das waren jetzt die Apofika-Themen von heute Morgen.
Aber Hans Meiser habt ihr noch gar nicht behandelt, das Thema? Hans Meiser habt ihr noch nicht gemacht?
Ey,
noch nicht
ich
mit beschäftigt? Doch, ne?
Oder? Nee, fand ich elends langweilig. Also ich finde es auch deprimierend. Ja.
Naja, also deprimierend ist es in gewisser Hinsicht, also weiß ich nicht, da ist ein Mann mit 77 Jahren an Herzversagen gestorben. Ja. Das ist ja jetzt, also das ist nicht schön. Und das ist auch ein bisschen traurig, weil wieder mal ein bisschen Stück unserer Kindheit und Jugend dahin geht. Deprimierend finde ich es jetzt nicht, weil das ist ja jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Der ist ja nicht 28 Jahre alt.
Naja, ich fand eine andere Sache deprimierender, die ich nicht wusste. Der hat Oliver Pocher entdeckt.
Das hat mich auch dann davon abgehalten, den Nachruf zu schreiben.
Hans Meiser hat Olli Pocher entdeckt.
Danke, Hans Meiser. Vielen Dank, danke. Schönen Dank auch nochmal dafür. Danke, Hans Meiser.
Dann hat er ja im Prinzip Samira mitentdeckt oder Amira oder wie die heißt.
Amira.
Oder?
Ach so, sag mal, Samira und Amira, da sind doch also eklatante Unterschiede.
Ach du, da hätte ich ja jetzt mal eine Frage. Also, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann haben sich ja Amira und Olli getrennt, weil Amira jetzt... Wie heißt der Typ nochmal?
Das weiß ich doch nicht.
Ich liebe alle, Scoo. Mit dem ist sie jetzt als die Höchststrafe für Olli.
Man weiß nicht, ob die zusammen
Natürlich.
Sind.
Natürlich. Nein. So. Also, wie dem auch sei, als Olli davon gehört hat, hat er sofort auch Amira aus dem Podcast rausgeschmissen und macht ihn jetzt mit seiner.
Die ultimative Sanktionierung, dass du jemanden aus dem eigenen Podcast schmeißt. Also, härter kann man jemanden wirklich nicht bestrafen.
Macht ihn jetzt mit Sandy Meyer-Wölden, die unter anderem ja auch die Ex von Boris Becker ist. So.
Und seine Ex.
Ja, er verfügt einfach über ein großes Reservoir an Ex-Frauen. Darauf lässt sich dann stets zurückgreifen. Das ist natürlich ein Riesenvorteil.
Ach, das sind wie so zwei große Kreise. Also, die Exen von Boris Becker, der Kreis ist so riesig und die Exen von Oliver Pocher auch, dass es irgendwo eine Schnittmenge rein statistisch geht.
Angelina Kerber, waren die nicht auch zusammen?
Bitte.
Nein, die nicht. Er war mit
Sabine Lisicki, Bum Bum.
Lisicki, das
Bum,
ist es,
Bum,
genau.
Biene, eine sehr, sehr nette Frau, mit der ich auch schon gespielt habe.
Ich wollte erst Monika Lewinsky sagen, aber das ist ja nun wirklich ein ganz anderes Thema.
Jetzt geht das schon wieder los, Micky. Meine Frau mit Natascha Kampusch vergleichen, Sabine Lisicki, die wirklich eine herzensgute Frau ist, mit Monika Lewinsky zu vergleichen. Was ist denn das?
Monika Lewinsky ist auch eine herzensgute Frau. Was ist das denn jetzt?
Die war nicht herzensgut.
Doch, ich habe mich jetzt erst wieder mit der beschäftigt.
Sie war nicht herzensgut.
Warum? Weil sie Hillary verletzt hat?
Richtig.
Okay.
Sabine Lisicki hat nur uns verletzt, als sie im Wimbledon-Finale auf einmal ihren Aufschlag nicht mehr getroffen hat. So, jetzt aber, Micky, was ich von dir eigentlich wissen wollte.
Ja.
Deine Frau Niki, mit der du ja auch diesen Podcast machst.
Ja.
Stell dir mal vor, die wäre jetzt auf einmal mit mir zusammen.
So. Ach so, ja.
Ja, nee, du sollst dir vorstellen. Hast du gerade was Lustiges gesehen oder warum hast du so gedacht?
Nein, ich habe was Lustiges
hat
gesehen.
Hat was gekitzelt am Fuß?
Also im Kopf habe ich was Lustiges gesehen. Nein, also ja, richtig. Also wäre sie jetzt mit dir zusammen, genau, ja.
Also, und man weiß nicht so recht, macht sie es jetzt wirklich nur, um dich zu ärgern, so nach dem Motto, dem würge ich jetzt einen rein. Ich komme jetzt zusammen mit dem Podcast Gott Tommy Wosch, mit der Stilikone aus Berlin, mit der Intelligenz vom Mühlenbeckerland. So, mit dem komme ich jetzt zusammen, möglicherweise, um dir einen reinzuwürgen. Mhm. Würdest du dann, und wer wäre diese Ex-Freundin, mit der du dann den Podcast machen würdest, um Niki auch einen reinzuwürgen?
Oh. Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Also ich habe anders als Oliver Pocher mein Freundes- und Bekanntenkreis nicht ausschließlich in der Medienbranche generiert. Von daher, also müsste ja dann eine prominente Person sein, mit der ich da aufwarte, ne? Oder wäre es irgendwie, weil die anderen kennt man ja nicht.
Ja,
dann
es müsste ja jemand sein. Müsste ja maximal wehtun. Also es müsste ja maximal wehtun. Darum geht es.
Niki hat natürlich unglaublich viele Menschen, die sie todesbeschissen findet. aber das sind natürlich, mir würden natürlich einige einfallen, aber diese Namen kann ich natürlich in der Öffentlichkeit nicht nennen. Mm. Aber es muss schon irgendetwas sein, was ja diametral entgegengesetzt ist zu ihr selbst.
Ach so.
Und ja.
Und was würdest du machen, um Olli zu ärgern, wenn du Olli rausschmeißt? Mit wem würdest du dann moderieren?
So.
Auch was dir mit gegenläuft zu Olli. Mensch, was gibt's denn da? Ja, also da fällt mir ja gar niemand ein. Wer ist denn anders als Olli?
Wer ist anders als Olli? Und so wie ich meinen Freund Oliver Pohler kenne, gibt es eigentlich deutschlandweit niemanden, den er nicht gut findet. Also Olli findet ja eigentlich alle gut. Aber trotzdem muss man könnte wahrscheinlich sogar bei Radio 1 fündig, wenn man so am Wochenende sich mal anhört, wer da so sendet.
Du würdest mit Serdar zusammenarbeiten wollen. Friendly Fire mit Micky Beisenherz und Serdar Somunchu.
Du, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich offen bin für Autoaggressionen. Also von daher, das wäre doch mal was.
Gil Oferim, heute steigt der große Prozess.
Top. Mhm. Also super Timing, also sehr schön.
Ja, einen Monat nach den Angriffen?
Nee, ich glaube, meintest jetzt gerade, dass das Thema jetzt genau nach dem anderen
kommt? Die Gesamtsituation ist natürlich fantastisch. Ich meine, das hat er sich natürlich nicht ausgesucht, dass der Prozess in diese auch gesamteuropäische Gemengelage fällt. Also ganz schwierige
Kiste. Gibt es ja zwei Sachen, ne? Da gibt es Anne Frank Kita, die sie umbenennt, und Gil Oferim.
Die hat ja jetzt mit Gil Oferim nichts zu tun. Die Anne Frank Kita, die soll halt umbenannt werden, weil man ein Zeichen für Vielfalt setzen möchte.
Ja, ja.
Das ist in Sachsen-Anhalt, das ist eine Meldung aus meiner Heimat, 40 Kilometer von mir weg, in Tangerhütte, und die heißen dann die Weltentdecker.
Langsam.
Super Idee.
Auf die Bremse, eins nach dem anderen.
Da wird ja jetzt natürlich einiges ineinander geschmissen gerade, ne?
Also, genau. Nee, also jetzt Gil Oferim, klar, ist doof, aber so ja? ist es halt. Ja gut, zwei Jahre später erst den Prozess und gerade jetzt hat Micky natürlich total recht, blödes Timing. Da kann man nichts dran dängeln. Was ich nur sagen wollte, die mit der Kita, die hätten ja schon noch ein halbes Jahr warten können. Also das ist sozusagen ist für mich der Zusammenhang. Aber machen wir erstmal Gil Oferim. Also was war passiert? Gil Oferim will in einem Hotel in Leipzig einchecken. Es geht ihm nicht schnell genug.
Na, jemand hat gesagt, pack deinen Stern weg. Also die, so wie er es geschildert hatte, trug er in der Lobby des Hotels, trug einen Davidstern sichtbar als Kette um den Hals und dann sagte irgendjemand so aus irgendeiner Menge von links oder rechts in der Lobby, pack deinen Stern weg und der Rezeptionist, ein, wie er ihn damals immer nannte, Herr W., den gibt es oder gab es auch damals, der hätte dann auch gesagt, genau, pack deinen Stern weg. Und so wie er es beschrieben hatte, wurde er in dieser Rezeption, noch in der Schlange, wurde quasi wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt und auch eben nicht schlangengemäß war er dran, weil, so wie er insinuierte, der Davidstern zeichnete ihn aus als jemand, den man dort nachlässig zu behandeln hatte. Das hat er angeklagt und dann stellte man aufgrund der Überwachungskameras fest, dass er weder vor dem Hotel noch in der Lobby sichtbar diesen Stern jemals getragen hatte. So. Und
gut. Und jetzt hat er natürlich gesagt, naja, aber ich bin ja der bekannte Gil Oferim und mich kennt man ja mit diesem Stern. Das heißt, da haben die Leute, auch wenn der Stern jetzt nicht sichtbar war, getragen, habe ich natürlich auch, wenn man nicht sehen kann, ich habe ihn getragen, aber trotz alledem muss ich das ungefähr so vorstellen, wenn Thomas Gottschalk immer gelbe Schuhe anhat und man sieht Thomas Gottschalk und man weiß ja, dass der Mann mit den gelben Schuhen, also selbst wenn er an dem Tag barfuß unterwegs war, sieht man bei ihm imaginäre gelbe Schuhe. So, das war seine... man kann jetzt gar nicht.
Ja, so in etwa läuft die Verteidigungs- und Argumentationslinie. Und das war, also es fühlt sich natürlich alles nicht besonders glaubwürdig an, vor allen Dingen, weil er selber damals, als dieser Fall hochkochte, ich weiß gar nicht, ist es jetzt zwei Jahre her, nämlich im Zusammenhang mit der Passion bei RTL, was ein Event war. Toller Event. Und er switchte sehr schnell um, weil er klagte ja erst an in diesem Video, dass er sagte, hier, guck mal, da ist mein Stern, hier vor dem Hotel sitzend, den habe ich getragen und jemand sagt, pack deinen Stern weg. Und relativ kurze Zeit später schwenkte er um und sagte, ja, genau das, was du sagst, man kennt mich ja als jemand, der Anführungsstrichen zum Judentum bekennt, den Stern trägt und dann war er aber schon so, ja, hier geht's ja auch um das große Ganze und hier geht's um Antisemitismus im Allgemeinen und Leute wie mich, wo du sagst, ja, aber es geht ja jetzt konkret darum, ob dir jemand gesagt hat, dass du diese Kette einpacken sollst und den Anhänger. Und wenn jemand sehr schnell umschwenkt und sagt, ja, hier geht es aber eher ums Allgemeine, ums große Ganze und mich als Repräsentant dieses Sterntragens, jetzt nicht um den konkreten, dann merkst du schon so, das fühlt sich irgendwie nicht gut, fühlt sich nicht gut an. Ich meine, es bedarf ja nun wahrlich keines Beweises, dass es in Deutschland Antisemitismus gibt und auch wachsenden Antisemitismus. Da braucht man nur die Nachrichten zu gucken oder im Zweifel geht man in eine mitteldeutsche Großstadt, dann sieht man es sofort. Aber es geht ja eben um den konkreten Fall. Hat er die Wahrheit gesagt oder hat er gelogen? Und wie die Dinge gerade liegen, sieht es nicht so richtig gut aus für ihn.
Jetzt ist es ja so, dass das Hotel wiederum geklagt hat gegen ihn. Also das ist die Klage des Hotels, nicht seine Klage.
Nachvollziehbarerweise, weil damals sich auch unglaublich viele Menschen mit ihm solidarisiert haben oder anders wie üblich im Internet vor allen Dingen ja gegen andere sich positioniert haben, also gegen das Westin Leipzig oder man kann es auch als Chiffre
gegen
begreifen,
Markus W.
gegen Markus W. und auch ehrlicherweise immer auch ein bisschen gegen die doofen, die rechten Ossis. Das schwang ja auch komplett mit.
Und zwar sehr schnell und da waren auch ein paar gar nicht so dumme deutsche Prominente mit dabei. Das Hotel wiederum behauptet jetzt und will und muss auch beweisen, dass Gil Oferim gesagt hat, also entweder ihr lasst mich jetzt mal hier schnell vor an der Rezeption oder ihr bekommt den größten Shitstorm eures Lebens. So, also wie es ausgeht, wie gesagt, bei der Klage muss jetzt halt das Hotel das beweisen, bei der anderen Klage hätte es Gil Oferim beweisen müssen, das wäre ihm schwer gefallen. Aber ich muss eins sagen, also vielleicht jetzt ein harter Schwenk, aber wir waren ja gerade im Italienurlaub und wir sind vor dem Regen geflohen und sind deswegen täglich mit unserem Leihwagen, einem ekelhaften Citroën, übrigens eine Mistgurke. Ich habe da neulich mal hinten.
Werbung Ende.
Ja. sind wir also vom Regenreis ausnehmen, von Stadt zu Stadt, von Hotel zu Hotel gefahren.
Klar, weltweit wachsender Antisemitismus, aber ihr habt es mit eurem Citroën natürlich auch nicht leicht gehabt. Ne?
So, und was ich aber da sagen wollte, und in einem Hotel, und das war in Rimini, da hat man es mir aber auch so richtig besorgt. Also, wir kommen da rein und da steht, als wir eingecheckt haben, steht da ein Mann, der hat übrigens auch eine auffällig große Kette, kannst du dich erinnern?
Der mit dem Bademantel?
Da steht ein Mann in einem weißen, blütenweißen Bademantel.
Der sehr weit offen war.
Ich habe euch gebeten, diese private Anekdote nicht zu erzählen. Und das haben wir im Vorgespräch haben wir das geklärt.
Ein dicker Mann. Okay. Mit einer riesigen Kette. Der sah so aus wie so, ich würde mal sagen, wenn
der andere von Friendly Fire.
Nee, also, wenn einer von...
Contenance.
Wenn einer von Deichkind oder von Fettes Brot oder sowas, also in so 90er Jahre Hip-Hopper aus Deutschland, wenn der jetzt so inzwischen 60 irgendwo Urlaub macht.
Na, wie der Bär, der Manager von Fanta 4.
Ah, den mag ich sehr, der ist klasse.
Er hat sich wahnsinnig aufgeregt an der Rezeption, der ist überhaupt gar nicht mehr klar geworden und hat die ganze Zeit erzählt, dass die Frau oben im Wellnessbereich und immer wieder die Frau und die Frau und die Frau, also ich verstehe nicht so gut Italienisch, aber das habe ich verstanden, dass da eine Frau ist, die muss ganz, ganz furchtbar sein, der hat fast geweint, der Mann. So, dann dachte ich mir, naja, was für ein Psychopath. Dann checken wir ein. Ich gehe in den Wellnessbereich. Sag, hallo, hallo, Babidi-Bubi. Und wollte eigentlich nur kurz den Pool sehen und meinen Finger reinhalten, um zu wissen, ob ich da jetzt gleich mit den Kindern reinhüpfe oder ob wir lieber in den Draußenpool gehen oder was auch immer. Sagt die Frau, das geht nicht. Wegen der Privatsphäre der Badenden. Dann sage ich, ja, okay, wie kann ich helfen? Ach so, soll ich mir schnell meine Sachen ausziehen? Also soll ich in der Badehose nochmal kommen? Sagt sie, nee, nicht in der Badehose. Ich müsste jetzt nach oben gehen und mir einen Bademantel anziehen, dann könnte ich runterkommen, aber nur, wenn ich einen Termin habe und dann dürfte ich einen scheuen Blick auf den Pool schmeißen.
Und das war die Frau, von der er unten erzählt hat?
Das wusste ich da ja noch nicht. Dann meinte ich, also das finde ich jetzt ein bisschen schräg, also ich wollte doch nur ganz kurz gucken, wie der Pool aussieht, damit ich dann mit meinen Kindern hierher komme. Und ich meinte, nein, da darf niemand reingucken. Weil
das ist ein Sexpool?
Nein, das ist ein Safe Space und da darf man nicht reingucken, aber ich dürfte mir den Außenpool anschauen, meinte sie. Dann meinte ich, den sehe ich doch schon die ganze Zeit, was reden Sie denn da? Also der, da ist er doch. Sagt sie, ja, da, genau, den darf ich mir anschauen. So. Dann habe ich erfahren, mit Kindern darf man nur morgens von 9 Uhr?
9 bis 10.
Von 9 bis 10 darf man da nur reingehen. In einen Pool, der den ganzen Tag leer ist, von 9 bis 10. Am nächsten Tag, pünktlich um 2 vor 10, kommen wir. Ich komme nicht rein. Warum? Weil ich hatte meinen Bademantel noch nicht an. Man darf diesen Spa-Bereich nur in dem blütenweißen Bademantel.
Eieieiei.
So. Dann komme ich also wieder, da war es auch schon
strengere Regeln als bei den Amish-People. Also.
Du, an der Rezeption saß eine ältere
nur
Frau,
mit Pool.
Dann die strenge Frau und dann standen da drei Leute in schwarzen Uniformen. Diese drei Leute in schwarzen Uniformen, die waren nur dafür zuständig, ein Handtuch zu reichen, aber immer mit einem scheuen Blick auf die strenge Frau. Nur wenn die genickt hat, bekam man sein Handtuch. Dann ging ich also hoch, er hat mich echt klein gemacht, komm in meinen Bademantel zurück. Da sagte sie, der Slot ist abgelaufen. Sag ich, jetzt wollen Sie mich jetzt echt verarschen oder was? Meine ganze Familie ist da drin, ich gehe da jetzt auch hin. Dreh mich nochmal um und sag, jedes Mal, wenn ich hierher komme, gibt es tierisch Stress. Ich bin hier im Urlaub, ich möchte bitte jetzt nicht mehr gestresst werden. So, geh rein, komm raus. Kommt sie, schaut mich an, sagt, der Bademantel ist zu kurz.
Du bist 2,03 Meter.
Sag ich so, jetzt.
Haben da die Klöten unten rausgeguckt, weil du bist ja wirklich sehr groß.
Ja, die hätten auch bei einem langen Bademantel unten rausgeguckt. So, das ist der ganze Familienschmuck.
Du hast ja wirklich, aber du hast ja auch, das kann man ja, glaube ich, auch schon mal verraten, du hast ja wirklich auch einen geradezu grotesk langen Sack. Und dass das dann natürlich unten aus dem Bademantel rausguckt, das führt ja dann auch zu ganz neuen
Implikationen. Das kann man schon mal verraten.
Wirklich, das wird später, also Tommy Wosch wird später bei Körperwelten ausgestellt werden, in der in dem Falle ab 17 Sektion, weil Tommy Wosch wirklich einen geradezu widernatürlich langen Hodensack hat.
Weißt du, was mir dazu gerade einfällt?
Ja, was denn?
Als wir bei dir zu Besuch waren in der Sendung, haben ein paar von deinen Fans dann anschließend durchgedreht, was wir für Schmuddelkinder sind. Jetzt bist du hier und erzählst die ganze Zeit nur so ekelhafte Sachen über meinen Körper. Und was heißt überhaupt grotesk lang?
Ja.
Also im Verhältnis groß oder was meinst du überhaupt? Also ich möchte mal eins dazu sagen.
Nee, also der ist also sowohl im Verhältnis als auch im Allgemeinen ausgesprochen lang.
Es ist nicht lang. Also
also es gibt sogar Leute, die behaupten, du hättest ein bisschen Hornhaut am linken unteren Rand deines Hodensacks, weil der immer auf dem Boden schleift und
so,
darüber.
So, jetzt ist gut, ne? Micky ist gut jetzt, ne?
Entschuldige bitte.
Ja, wirklich.
Ich habe mich davontragen lassen.
Na wirklich jetzt mal. Jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen. Was wäre denn, wenn ich hier solche Sachen sagen würde? Hä?
So, ja.
Nein, das ist doch krank jetzt. Was soll denn das? Hey, das ist mein Podcast jetzt. Hör mal auf. Langer Sack.
Ja, okay. Ich halte mich.
Nee, jetzt wirklich mal. Ich möchte jetzt nichts mehr hören dazu. Wenn du noch einmal mit Sack anfängst. Mein Sack ist ein richtiger Handschmeichler.
Das ist ein regelrechter Handschmeichler.
Ich möchte jetzt nichts mehr von dir dazu hören. Handschmeichler.
Ja, nein, es ist ein richtiger, ein regelrechter Handschmeichler.
Und warum bin ich jetzt hier schon wieder der Arsch? Ich werde da vorgeführt.
Nur für den Augenblick.
Ich werde da vorgeführt, muss da in diesem Mini-Bademantel da hoch und da wieder runterturnen. Dann kommt die und sagt, ihr lange, sag ich selber schon, ihr Handschmeichler,
guckt. Wie sieht denn diese entsetzlich langweilige Geschichte denn jetzt aus? Also, ich habe gleich Gitarrenunterricht, verstehst du?
Ja, das will ich dir sagen.
Ich könnte daraus ja einen Song machen.
Ja, da sagt sie, der Bademantel ist zu kurz. Da sage ich, ich habe Ihnen doch gerade gesagt, ich möchte ja nicht mehr genervt werden. Da sagt sie, ja, aber so können Sie hier nicht rumlaufen. Wir haben extra Bademantel, müssen Sie 60 Euro zahlen. Der ist länger. Länger.
Wirklich?
Ja. Soll ich einen extra langen Bademantel für 60 Euro? Nur damit unten.
Und hast du dann ein Video vorm Hotel gedreht?
Ja.
Nein, habe ich natürlich nicht.
Aber das scheint ja wirklich ein absolutes Wohlfühlhotel zu sein. Ich bin also absolut begeistert. Toll, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein.
Ja, das war so lustig, weil wir haben, wie gesagt, auf der Fahrt haben wir immer gescoutet bei Booking.com und so. Und dann hat da einer geschrieben, das ist das schönste Hotel in Rimini, und dann einer drunter geschrieben. Also wer behauptet, dass das das schönste Hotel in Rimini ist, der hat sie nicht mehr alle. Da waren wir so ein bisschen hin und her gerissen.
Ja gut, aber schönste Hotel in Rimini, das ist auch so ein bisschen wie erste Klasse Ticket Regionalexpress, ne? Also da muss man auch irgendwie ein Stück weit vorsichtig sein.
Ja, sagst du was.
Aber ich wundere mich ein bisschen, dass sie dich so schlecht behandelt haben in dem Hotel, weil du bist ja da der etatmäßige Barsänger für drei Wochen, die müssen doch ein Stück weit sich auch mit dir gut stellen, damit die Leute sich da abends Hits bei dir wünschen können, wenn du mit deinem Paillettenanzug da stehst.
Was ist das denn für eine Geschichte? Was willst du damit sagen? Dass ich mir nicht normal den Aufenthalt leisten kann und deswegen da abends Barbie die Bubi singe am Klavier?
Ja, aber schon. Nee, nicht am Klavier. Das ist ja Quatsch. Das ist ja Unsinn. Am Keyboard.
Was wippst du denn jetzt so blöd mit dem Kopf?
Weil ich das auch so schön fand, immer wenn du das gemacht hast.
Wie aus so einem Uli Seidel-Film. Da steht dann Tommy Wosch da in seinem goldenen Paillettensack.
Warum fällst du mir denn jetzt noch in den Rücken? Ja. Morgens um 4 kriecht sie aus dem Bett. Oh, Themen. Micky Beisenherz kommt. Und dann abends lachst du dich halb scheckig über so schäbige Witze.
Ja.
So. Das ist mein Gebrauchtwagenhändler-Charme.
Wo ist Niki heute?
Niki liegt natürlich gerade flach, wie üblich. Also Niki hat ja wirklich ungefähr so drei Wachstunden am Tag und ist ansonsten, eigentlich ist sie wie so ein Goldhamster, weil also die sind ja auch also sehr nachtaktiv und tagsüber liegen sie. Das ist ja das Problem von Hamstern.
Und ist das, weil sie immer Jetlag hat?
Ja, sie ist dauerhaft gejetlaggt. Ja. Man kann sich daran nicht gewöhnen. Und sie ist dann, das ist ja das Problem von Hamstern immer gewesen, dass sie tagsüber in so Schulklassen sind, so als Schulklassenhaustier, und dann steht die ganze Meute von Blagen da und ticken so gegen den Käfig und wollen, dass der Hamster da mal so ein bisschen buddelt und da in dem Streu da unterwegs ist. Und der Hamster ist natürlich komplett fertig, weil der ist ja nachtaktiv und will sich tagsüber eigentlich nur erholen von der Nachtschicht. Und da hast du die ganzen Blagen, was weiß ich, Kevin He-Man und wie die alle heißen, Rocket Halo, und die wollen dann, dass der kleine Hamster da mal was für sie macht, ein bisschen Entertainment. Und der Hamster ist natürlich todesmüde. Deswegen sterben die alle auch mit 2 Jahren an einem Herzinfarkt. Der Hamster hat wahrscheinlich eine Lebenserwartung.
Der Schweinemann ist tot. Der zweite Schweinemann ist tot.
Ja, Moment mal, der heißt nicht Schweinemann. Das ist ein Mann.
Das ist der zweite Schweinemann. Wir redet ihr denn über Hans Meiser? Wir haben jetzt gerade am Anfang gesagt, wir wollen jetzt hier irgendwie einen würdevollen Abschied bereiten, und dann kommst du plötzlich um die Ecke.
Ja, und wer ist dann vor allem der Erste?
Weil da die ein oder andere Talkshow ein bisschen verrutscht ist.
Genau, wer ist der erste Schweinemann
dann? Wer wäre denn
dann
der erste Rudi Carrell? Naja, Rudi Carrell ist schon eine Zeit lang her.
Karl Dahl?
Ist auch schon ewig her. Wer ist denn dies Jahr noch? Wer wäre dann dies Jahr der erste Schweinemann gewesen?
Ja, Prigozhin ist natürlich der Schweinemann, der tot ist, ne? Den haben wir schon wieder vergessen. Und der zweite ist Berlusconi. Also das ist auch
der
so.
Schweinemann ist tot, richtig.
Der Schweinemann ist tot.
Der Schweinemann ist richtig tot. Aber was Katrin in ihrer medizinisch spezifischen Art ausdrücken wollte. Der Mann, der zweite Mann, dem ein Schweineherz implantiert wurde,
der hat das
Schweineherz auch nicht überlebt.
Das ist wahr, ja.
Wo man sich jetzt erstens mal, weil Katrin, du hast mir letztens diesen emotionalen Vortrag gehalten, dass das so mies ist, dass die Medizin und die Pharmaindustrie, dass die immer nur alles an Männern ausprobiert.
Ja.
Und,
das war ein schönes Lachen danach.
Weil ich das bis heute nicht glaube. Aber egal. In dem Fall scheint es ja so zu sein.
In dem Fall bin ich froh,
ja,
dass es an Männern ausprobiert wird.
Wobei du es nicht weißt, vielleicht war es ja ein weibliches Schweineherz.
Das kann sein.
Also auf alle Fälle, ein Schweineherz kann man nicht reparieren, das wissen wir jetzt.
Ein Schweineherz kann man nicht reparieren.
Ach Mann, der arme Schweineherz.
Ist der auch tot? Udo Lindenberg?
Nee.
Ach so.
Ja. Oh, apropos, der ist überhaupt nicht tot.
Warte, das Buch von Stuttgart Barre hieß doch Schweineherz, ne? Über Udo Lindenberg.
Siehst du, so kommt alles zusammen. Ich nur kurz erzählen wollte, ich habe gestern, ich kriege ja selten so Fotos in so WhatsApp-Gruppen, über die ich mich wirklich amüsieren muss. Gestern habe ich eine bekommen, die war unterschrieben, dass die Nebenwirkungen von Sex, Drugs und Alkohol dann doch irgendwie unterschätzt werden. Drüber waren der 80-jährige Mick Jagger und der 82-jährige Edmund Stoiber. Und Edmund Stoiber sieht wirklich aus wie schon fünfmal gestorben. Und da sehen Mick Jagger, der deutlich jünger aussieht als ich. Also das ist echt mal eine krasse Nummer.
Ja, das ist wahr. Aber Mick Jagger wiegt, glaube ich, auch nur irgendwie 38 Kilo und macht täglich irgendwie 5 Stunden Balletttraining oder so. Das ist also Mick Jagger.
Jagger ist ja, der amerikanische Kai Pflaume oder auch der
Freund von mir. Ein Freund von mir hat ihn mal zum Interview getroffen vor Jahren und da hatte Mick Jagger wirklich, der war so unfassbar schmal und hatte so einen Gürtel, in den er sich selber nochmal so Löcher reingestanzt hatte, um den Gürtel enger schnallen zu können, seiner Hüfte gemäß. Das muss ein beeindruckendes Bild gewesen sein, dieses Männchen vor sich zu haben.
Kannst du dich noch unsere erste Woche von ab 17 erinnern? Ja. Und jetzt mal hier auch den Bogen zur 100. Sendung. Was wollte ich da immer erzählen?
Dass man sterben kann, wenn man sich die Nasenhaare rauszieht.
Auch. Aber, das haben wir nie aufgeklärt. Aber vor allem die Geschichte von Mick Jagger im Swingerclub. Und alle haben immer gesagt, die gibt es ja überhaupt gar nicht.
Die hast du wirklich nie erzählt. Die
so,
hat ihr.
Und jetzt ist es für meinen lieben Lieblingskollegen Micky, erzähle ich jetzt diese Geschichte. Und das war auch ein Freund, der in Paris im Swingerclub war.
Ist noch nicht lange her.
Ja, wie dem auch sei. Weiß man's nicht. Aber
ich kenne nur die Geschichte aus dem Swinger Club, als Heino mal mit blankem Arsch in den Nudelsalat gesetzt wurde. Das fand ich auch schön. Ist aber ein Gerücht, dass ich war ja nicht dabei, aber es soll in Bad Münstereifel eine sehr aktive Swinger-Szene geben und hatte sich angeblich hatte sich Heino mal mit einem angelegt im Swingerclub. Also alle stehen nackt voreinander, so auf Höhe des Buffets und mit einem Typen, der einen Kopf größer war als er und der dann einfach man muss sich das einfach vorstellen, den nackten Heino gepackt haben soll und zu ihm dann sagte, was willst du denn von mir, du Hutzel? Und hat ihn einfach genommen, wie man so ein kleines Kind hochnimmt und hat ihn dann einfach mit blankem Heino-Arsch in den Kartoffelsalat oder Nudelsalat gesetzt. Mit dieser Brille und diesen Haaren. Ist doch toll. Ne?
Oh.
Aber das war dann schon eine große Schüssel Salat, ne?
Ja, so hat, aber der knackige Hintern von Heino hat wohl reingepasst.
Mein Kumpel ist da im Swingerclub in Paris und ich habe zu ihm gesagt, du, wenn ich das im Podcast erzähle, dann muss ich dich notfalls auch vor Gericht zerren dürfen und du musst da dann also auch ein Eid schwören, dass das alles so gestimmt hat. Dann sagt er, ja, das hat sich genauso zugetragen. Und in diesem Swingerclub konnte man tanzen, trinken, bla 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 und dann war eben auch so ein Raum mit diversen Liegen und Betten. Und muss man sich wahrscheinlich so vorstellen wie auf so einer Hütte, wo dann also 2x12 Betten so links und rechts stehen, wie auch immer, man weiß es nicht. Also mein Freund ist da und mit seiner Freundin, die wollten eigentlich auch gar nicht so sehr swingen, sondern einfach so ein bisschen, ist mir auch scheißegal, was die da
machen. Naja, man will da ja wahrscheinlich
denn,
schon,
wenn man da hingeht,
also
wollen
wirklich.
Wollen sie da sonst machen? Wollen sie da König der Löwen gucken oder
Mann,
was, wenn man da hingeht?
Wirklich, ich bin so ein Typ, ich möchte nicht, ich erzähle nie was im Vergleich zu Micky zum Beispiel, der erzählt ständig irgendwelche Sexgeschichten von ihm und Nicky, also ich werde nie über sowas reden und immer ein halbes Glas Wein und dann fängst du an, dann sprudelst du los und ich mache sowas nie und auch gegenüber Freunden und ich würde nie was über
Okay, aber die waren dann da drin.
Und ich möchte auch von Fremden, immer wenn Micky zum Beispiel anfängt damit, dann gehe ich einfach, verlasse ich den Tisch. So, weil ich sowas auch nicht höre.
Vor allen Dingen Sexgeschichten. Alleine der Satz nach einem halben Glas Wein. Wer mich kennt, weiß, dass ich gar keinen Wein trinke. Damit geht es ja schon mal los. Damit beginnt ja im Grunde genommen die Lügenmär.
Habe ich Wein gesagt? Ja. Komm, ich habe doch Bier gesagt, oder? Naja, wie dem auch sei, ich wollte von ihm gar nicht wissen, was die da machen wollten. Es ging mir nur um Mick Jagger. Und dann sagte er, ja, und Mick Jagger war da auch mit einer deutlich sehr viel jüngeren Frau.
Ja, er ist halt Mick Jagger, was denn sonst? Was hast du gedacht? Er kommt da jetzt mit einer Gleichaltrigen hin oder was?
Und also die junge Frau ist dann zu meinem Freund rübergekommen und seiner Freundin.
Nein. Und
Mick Jagger wollte, dass dann im Austausch quasi die Freundin von meinem Freund rübergeht, aber die wollte das nicht, weil die ja gar nicht swingen wollte. Und dann hatte mein Freund zwei Frauen und Mick Jagger hatte keine und es war der schönste Tag in seinem Leben. Und das, muss ich sagen, kann ich nachvollziehen. Es war der schönste Tag im Leben meines Freundes.
Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also da wäre ich wahrscheinlich dann Promi geil genug, dass ich sagen würde, weißt du was, ihr beiden Mädels, ihr geht jetzt mal beiseite, ich gehe mal zu Mick Jagger und lass mich mal von dem durchrappeln, obwohl ich eigentlich gar keinen Spaß an sowas habe, aber nur, dass ich später erzählen kann, ich hatte, wie sagt man so schön neudeutsch, ich hatte Sex mit Mick Jagger und dass man da dann auch einfach, also auch in so eine Art Duldungsstarre verfällt. Man versucht sich ja untenrum so ein bisschen zu entspannen, dass es da auch für dich selber auch irgendwie einigermaßen aushaltbar ist. Und dass man dann aber später sagen kann, also Mick Jagger hat mich in einem Swingerclub in Paris durchgerappelt. Es war eine herrliche Erfahrung. Man kann da lange von zehren.
Würdest du dann, also ich war letztens ja beim Urologen und der hat meine Prostata abgetastet und ich habe da versucht, irgendwie ein nettes Gespräch über Tennis am Laufen zu halten. Würdest du dann währenddessen auch so ein paar Fachfragen über die Stones, also würdest du vielleicht noch ein Zeitungsinterview währenddessen führen? So wie Olli mit Kiss.
Genau, ich würde ihm schon so ein, zwei Fragen stellen. Wen findest du besser, Angela Merkel oder Verona Poth? Weißt du, solche Sachen, die irgendwie völlig...
Gab es da echt immer so viel Beef mit Keith Richards? Würde
richtig grillen, genau, ja.
Während er einfach sagt, halt die Schnauze, ich komme gleich. Und du so, nein, ich komme, ich habe noch eine Frage.
Genau, ich muss jetzt zum Punkt kommen, ne? Und er schreit natürlich super genervt, weil ich ihn die ganze Zeit voll habe, schreit er natürlich, I can get no satisfaction. Und ja.
Also Katrin haut schon die ganze Zeit den Zeigefinger auf ihre imaginäre Uhr. Das heißt,
ja, der ganze Podcast ist doch normalerweise auch gar nicht so lang, ne?
Ja, doch, in der ab 17 Powerwoche schon. Nur in der Powerwoche.
Mann, Micky, dann sei doch einfach mal, es ist doch einfach nur ein Zeichen unserer Zuneigung, dass wir dich nicht gehen lassen wollen. So,
nein, das ist ja auch schön, da freue ich mich ja auch.
Und jetzt
wartet doch mein Gitarrenlehrer.
Ja, genau, ne? Da gehst du jetzt zu deinem Gitarrenunterricht und weißt, dass du heute schon wieder eine gute Tat getan hast und dass du wirklich mal richtig glänzen konntest, auch am Mikro. Also so gut wie heute fand ich dich noch nie. Also das muss ich echt mal sagen.
Ja, richtig.
Also das war der Hammer.
Darf ich noch was zu der Anne-Frank-Kita sagen? Weil das hattet ihr ja noch angerissen, ne?
Ja.
Ja, willst du jetzt zum Gitarrenunterricht oder magst du jetzt noch was zu Anne Frank sagen?
Ja, das würde ich noch, weil das, ihr habt ja, man muss ja irgendwie auch die Erwartungshaltung erfüllen. Also ich finde es natürlich eine top Idee, dass man gerade auch in Zeiten wie diesen, dass man die Anne-Frank-Kita umbenennt, um ein Zeichen, ich zitiere, nur für Vielfalt zu setzen. Was natürlich vor allen Dingen ein Zeichen für totale Einfalt ist, weil am Rande und dass man wirklich jetzt auch gerade auch dieser Tage nun jetzt auch noch die Erinnerungen an den Holocaust auslöscht, indem man dann auch noch die Kita umbenennt, finde ich, also das ist ein ganz starkes Zeichen dieser Tage. Da kann man wirklich allen Beteiligten nur ein ganz großes Kompliment machen. Hat jemand wirklich die Zeichen der Zeit aber möglicherweise haben sie aus den Zeichen der Zeit auch ihre persönlichen Schlüsse gezogen.
Ja,
und gesagt,
Micky, aber
kommt ja aus allen Seiten gerade der Antisemitismus. Da wollen wir uns jetzt auch keinen zusätzlichen Stress machen. Dann nennen wir das jetzt die Weltentdecker.
Nein, also
toll.
Guck mal, du hast doch auch Kinder. Also wir haben deren drei. Ich habe insgesamt fünf. So und also dieser Vorgang.
Der Vorgang ist absolut normal, ne? Also ich habe neulich schon wieder, wir sind im Schneckenhaus, da müssen irgendwie erst die Kinder abstimmen, dann der Elternbeirat, weil alle zwei Jahre denken die...
Du hast geheim abgestimmt.
Ich habe geheim abgestimmt.
Du hast mir nie gesagt, wie du abgestimmt hast.
Weiß ich auch nicht mehr. Aber es war wirklich super ernst. Das soll jetzt umbenannt werden, weil Schnecken ist nicht mehr und die Kinder können sich damit nicht identifizieren und so weiter. Das hatte ich auch schon in Heiligensee und so weiter.
Ich im Kinderbusiness
ständig soll
bin.
Ich die...
Seitdem ich im Kinderbusiness bin, und das sind jetzt 27 Jahre, wurden mir 100 Namen präsentiert und teilweise ist in der Kita so, dass die halbjährlich, meistens sind es ja auch die Eltern, die sagen, finden den Namen
neue
doof.
Kita-Leitung, dann will die auch nochmal umbenennen. Also der Prozess ist normal, dass das passiert.
Okay. So. Ja, ist normal, dass passiert, aber trotzdem ist es ja
im Moment sau doof.
Normal,
genau,
dass man
das
sich dann dagegen
eben.
Entscheidet. Also aber ich finde, da muss man ja, ich will jetzt bloß nicht, ich will jetzt auch nicht hier mit Haltung und dem ganzen Käse anfangen, weil heute wird ja andauernd überall für alles eingefordert. Aber es sollte doch einen Minimalkonsens geben darüber, dass man es für gut und richtig erachtet, warum eine Kita so heißt und warum man Kindern auch durchaus erklären sollte, auch im Jahr 2023, warum so eine Kita so heißt und auch weiterhin so heißen sollte. Anstatt, dass man es wie so viele Dinge wegwischt und sagt, jetzt ist auch mal gut hier mit Erinnerungskultur, wir nennen die jetzt die Weltentdecker. Weiß ich nicht.
Da hast du total recht. Das ist ja sozusagen, da hast du dich jetzt auf den undiskutierbaren Kern gesetzt. So, und da hast du auf alle, deswegen bist du ja auch der kluge Mickey, weil das stimmt. Aber der Rest ist halt so Spekulation. Machen die es jetzt gerade in dem Kontext, um ein Zeichen zu setzen?
Das wissen wir ja nicht.
Oder, genau, das weiß man nicht. Oder ist es so, dass da eigentlich schon seit 3 Jahren oder schon seit 10 Jahren die versuchen, die umzubenennen und jetzt hat sich erst die Presse drauf gesetzt und eigentlich ist doch noch gar nichts passiert und so weiter und so fort.
Ja, ja, klar.
Also,
aber es wäre vor 10 Jahren auch doof gewesen, sie umzubenennen und jetzt erst recht.
Ja, das stimmt. Micky, es war, du hast mal wieder Seriosität hier reingebracht, ja. Content.
Ja.
Wir waren
da.
Eigentlich war es heute komplett andersrum. Also ich finde, du hast heute wirklich sehr hast geglänzt.
Ich finde, Katrin war wieder einmal Leistungsträgerin und du warst halt einfach, wie so häufig, der Jopi Hesters, den sie da so ein bisschen durchbetreut. Und wir alle mussten irgendwie wieder einmal.
Weißt du was, Micky? Vergiss es. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Ich habe auch gar keine Lust, mich mehr mit dir zu vertragen.
Es war ein schönes Event zum Thema 100 Jahre Tommy Wosch.
Ja, ja.
Der Anti-Loriot quasi, der Anti-Loriot Tommy Wosch hat wieder einmal überzeugt.
Also dann verweise ich mal auf unsere letzten Folgen. Wir haben ja mit einem Psychologen gesprochen, der klipp und klar aus der Ferne getestet hat, dass ihr beide gefährliche Soziopathen seid. Wirklich, es war hier Es war Soziopathen und Psychopathen. Es war hier ein Psychologe da, der festgestellt hat, dass vor allem Micky ein Soziopath ist.
Jetzt ist Schluss.
Nee, das muss man jetzt an der Stelle schon nochmal sagen. Und dass man seine Lithium-Ration erhöhen sollte. Dann hatten wir hier einen Juristen.
Lithium-Ionen-Akkus sollte man auch
sagen. Und ein Jurist, der hat herausgefunden, dass jede Sendung von euch, dass sie mindestens 10.000 Euro Schadensersatz schwer ist. Also die Kohle könnten wir uns auch noch holen. Machen wir nicht, weil wir eben...
Jetzt ist Feierabend.
Ja.
Also Micky, schön, dass du da warst. Morgen ist auch wieder ein schöner Meierabend. Wir sehen uns wahrscheinlich bei der Weihnachtsfeier.
Das wäre schön, da würde ich mich freuen, da komme ich gerne hin.
Tschüss.
Tschüss.
Ich würde mich nicht verabschieden.
Sag jetzt Tschüss.
Ja, also liebe Hörer.
Sag jetzt Tschüss, jetzt sei mal
liebe HörerInnen, auch morgen ist wieder ein Feierabend. Ich freue mich auf morgen. Morgen dann auch ohne Micky Beisenherz.
Ja.
Das weißt du doch gar nicht, vielleicht kommt ich
was.
Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion. Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio-Bummens-Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.